Du hörst Frau Tentisch, ein Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Wie schön, dass du an unserem Tisch Platz nimmst, dass du zuhörst und dass du mitfieberst. Dieser Podcast ist powered by Campus Wie, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. Wir sind per Zoom verbunden, die Sarah und ich. Hallo Sarah.
Hallöchen.
Und wir haben heute ein spannendes Thema. Es geht um furchtlos Leben. Und die Sarah hat dazu ein ganzes großes, dickes, über 200-seitiges Buch herausgegeben.
Dicker geworden, als ich dachte.
Ja, es ist ja auch es schön, hat Platz zum Schreiben drin.
Das
und
stimmt.
So. Damit unsere Hörerinnen sich ein bisschen was unter dir vorstellen können, sag doch mal kurz, was macht dich aus? Wer bist du? Wie alt bist du? Wer gehört zu deiner Familie? Was machst du beruflich? So ein bisschen.
Ja, ich bin Sarah. Ich werde dieses Jahr 40. Hilfe!
Sehr gut. Bestes Alter.
Ich komme in den Club. Bin verheiratet mit dem Renke und habe 3 Mädels mit ihm. Und komme gerade so aus meinem Alltag gestolpert. Die eine Tochter ist noch 2 Jahre alt, deswegen ist es wild bei uns zu Hause. Also meine Töchter sind 10, 7 und 2. Und genau, von daher nehmen die sehr, sehr viel Raum in meinem Leben ein. Und das liebe ich auch voll. Familie ist da ganz groß im Moment. Aber ich arbeite auch in der Kirche. Renke und ich haben eine Kirche gegründet im Ruhrgebiet vor fast 10 Jahren. Genau, sind beide da Pastoren und wir lieben das beide total, in Menschen zu investieren, Gottesdienste. Genau, unser Traum ist es so, das Ruhrgebiet auf den Kopf zu stellen und darüber hinaus. Und das ist spannend, ein spannender Ritt. Früher war ich ganz, ganz viel als Musikerin unterwegs und habe ganz viel Musik gemacht. Deshalb ist Musik auch immer noch ein großer Teil in meinem Leben, aber im Moment eher, also nicht ganz so viel, wie es schon mal war. Genau, so viel zu mir.
Okay, super. Sag mal kurz noch so deinen geistlichen Hintergrund. Wo muss man dich, wenn man dich schubladisieren will, was wir eigentlich nicht wollen, aber
ja, das
wenn
wird
man
witzig.
Wüsste, wo muss man dich einordnen?
Also ich bin christlich aufgewachsen, ich bin in der Brüdergemeinde aufgewachsen ursprünglich, in Wiedenest. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, weil da eine große Bibelschule ist. Deshalb war unsere Gemeinde auch, also schon eine Brüdergemeinde, aber nicht wie manche das vielleicht kennen, sehr konservativ, sondern schon sehr offen. Und ich hatte mein Leben lang immer mit sehr leidenschaftlichen Leuten zu tun, auch durch diese Bibelschule, ne, mit Leuten, die einfach Jesus geliebt haben und bereit waren, Abenteuer einzugehen mit ihm zusammen. Und das hat mich schon sehr geprägt. Trotzdem wollte ich da immer schnell weg. Nach dem Abi bin ich dann nach Australien geflogen und war 2 Jahre bei Hillsong. Und dann war ich nach dieser Zeit in Berlin mit ICF und mein Mann kommt aus dem Baptismus. Ich war musikalisch ganz vielen verschiedenen Kirchen unterwegs, von katholisch, evangelisch, was auch immer. Von daher, ich kenne verschiedenste Gemeinden und liebe das auch, so diese Bandbreite zu sehen.
Cool, sehr cool.
Genau.
Ja. Ihr habt als Kirche so das Motto Fearless über 2019 gestellt. Und genau. Du schreibst in dem Buch, dass es wie so eine Art Vorbereitung eigentlich gewesen ist für euch. Weil die Welt ja erschüttert wurde von der ganzen Pandemie-Geschichte in 2020. Kannst du mal erzählen, was hat die Pandemie mit dir persönlich gemacht?
Ich habe mich so anders kennengelernt als jemals zuvor in meinem Leben. Ich habe das nicht erwartet, weil ich hatte das Gefühl, vor Corona war mein Leben eigentlich immer, also ich hatte sehr viele Möglichkeiten, schon ganz früh als Kind mich auszutoben, meine Gaben zu leben. Ich stand schon früh auf der Bühne mit verschiedensten Bands und habe sehr viel gemacht und war sehr aktiv und hatte eigentlich nicht groß Angst und Unsicherheit in meinem Leben, sondern hatte schon natürlich, ne, Selbstzweifel und so auf jeden Fall. Aber es hat immer eigentlich alles funktioniert, was ich so angepackt habe.
Ja.
Und auch die Kirche hatte ziemlich schnell sehr viel Erfolg. Wir haben super viel Wachstum erlebt. Es kamen unglaublich viele Leute in kürzester Zeit dazu. Und dann, kurz vor Corona, haben wir ein großes Gebäude verloren, in dem wir lange waren. Und es kamen so verschiedene Veränderungen auch in der Kirche. Und dann kam eben Corona. Und es war eine ganz komische Zeit für uns als Kirche auch. Also wir haben ganz viel Verwirrung erlebt, auch Leute, die hinter unserem Rücken auf einmal geredet haben oder vielleicht auch enttäuscht waren von uns. Genau, und wo man auf einmal gemerkt hat, boah, irgendwie können wir gerade gar nichts richtig machen. Und ich habe gemerkt, dass es aber ein ganz großer Anteil bei meinem Leben war, irgendwie Leute, also alles richtig zu machen und Leute zufriedenzustellen und niemanden zu enttäuschen. Und in der Zeit habe ich echt gemerkt, das kann ich aber nicht mehr. Und es war ganz komisch. Und ich habe in der Zeit echt, also gar nicht wegen Corona, also Corona selbst, da hatte ich jetzt keine Angst vor oder irgendwie, dass ich mir irgendwelche Endzeit-Horror-Szenarien davor gestellt habe, das gar nicht so, sondern eher das, was Corona mit mir und meiner Art zu arbeiten und mit meiner Effektivität und meinem Erfolg und mir selbst gemacht hat, das hat mich in eine totale Krise gestürzt, dass ich auf einmal Schlafprobleme bekommen habe und so wirklich irgendwie so depressive Phasen hatte. Es war ganz komisch und so kannte ich mich gar nicht und es war wirklich ganz seltsam.
Komische Zeit. Ja, es ist interessant, weil es gibt so die Leute, bei denen es gar nicht einen Unterschied gemacht hat oder die es sogar noch toll fanden. Kenne ich auch Leute.
Ja.
Und es gibt eben Leute, mir ging es ähnlich, wie du es jetzt beschreibst. Ich fand es ganz schlimm, weil ich war eigentlich zufrieden mit meinem Leben davor, so wie es war. Und dann mache ich natürlich einen Einschnitt. Ja, das verstehe ich. Dann ist es ja wirklich ein bisschen wie so eine Vorbereitung auch gewesen für dich, so dieses ganze Thema Fearless. Da warst du dann schon drin, oder? Eigentlich schon.
Das Interessante ist, ich war eigentlich genau in der Zeit dabei, das Buch zu schreiben.
Ah, auch noch.
Aber das Witzige ist, vorher, also 2019, haben wir das ja angefangen.
Ja.
Und ich habe auf dem Herzen gehabt, eine Kleingruppe zu starten für Frauen, um die zu ermutigen. Also ich habe eben vorher schon angefangen, dieses Buch zu schreiben. Wir hatten eine Kleingruppe in der Corona-Zeit mit einigen Frauen und ich hatte das so auf dem Herzen, Frauen zu ermutigen, so ihre Berufung zu leben. Habe mir eine Psychologin geschnappt, eine Freundin von mir, mit der zusammen habe ich so ein Programm entwickelt, ne? Und also ging es gar nicht um das Buch, sondern es ging um dieses Jahresmotto, ne? Dass wir gemerkt haben, okay, irgendwie will Gott uns da in diese Richtung bringen und ne, wir haben uns dann damit auseinandergesetzt, was ist unsere Berufung, wie können wir in Freiheit leben, warum fühlen sich so viele unsicher und kämpfen mit Selbstzweifeln und so. Und mir ging es eigentlich die ganze Zeit darum, die Frauen zu ermutigen. Mhm. Und ich habe, genau, und dann irgendwann kam so der STM-Verlag auf mich zu, ob wir irgendwie was Interessantes hätten. Dann habe ich ihnen davon erzählt. Und ich habe das Gefühl im Nachhinein, das war so ein Trick von Gott eigentlich. Weil, also bevor wir damit gestartet haben, mit dem Buch, habe ich gedacht, ja eigentlich, ich kenne mich jetzt nicht so wirklich damit aus. Ich habe jetzt ganz viel von meiner Freundin gelernt und ne, mich ganz viel theologisch damit befasst und so. Aber habe mich selber gar nicht so als furchtsam oder ängstlich, unsicher erlebt. Und dann eigentlich erst in der Zeit habe ich gemerkt, wie mich das so packt und wie ich selber so durch musste durch dieses Thema, dass ich gesagt habe, okay, vorher hätte ich gesagt, ich kenne mich gar nicht genug aus. Währenddessen habe ich gesagt, ich bin eine viel zu große Baustelle, um ein Buch darüber zu schreiben. Also das war schon echt ein bisschen verrückte Reise. Und das nächste Buch, was ich schreibe, wird über Kuchen oder irgendwas ganz Entspanntes. Ich glaube schon, wenn man sich mit sowas auseinandersetzt, man wird auf jeden Fall von Gott herausgefordert, diese Reise selber mitzugehen und sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe so viel über mich selbst gelernt, das wollte ich vielleicht alles gar nicht wissen.
Ja, kann ich trotzdem sehr gut nachvollziehen. Ja, weil das ist ein bisschen durchexerzieren, die Sachen, über die man schreibt. Also das kenne ich auch sehr gut. Ich mache Theaterstücke, weißt du, und da erlebe ich das regelmäßig, dass ich da wirklich merke, es muss so tief reingehen, damit es am Schluss dann für die Menschen noch greifbar ist, also wirklich auch authentisch greifbar ist, ja.
Ja, genau.
Und das geht nur, wenn ich den Schmerz und das Tal oder die Höhle oder das Zwischenland oder wie auch immer man das dann benennen will, hatte, ja.
Wirklich.
Passt, ja.
Verrückt.
Okay, ja, wir steigen jetzt gerade mal ein. Also du schreibst in dem Buch, wir müssen der Angst ganzheitlich begegnen.
Mhm.
Erzähl mal, was meinst du damit?
große Frage, ganzheitliche Frage. Na, also ich habe auch versucht in dem Buch eine Körper, Seele und Geist mit einzubeziehen, weil Angst an sich ist ja nichts Schlechtes. Ne? Angst ist ja eigentlich eine gute Sache, die hat Gott erfunden. Das ist eine Emotion, die gehört zu uns Menschen dazu. und zeigt sich eben auch in unserem Körper, in unserer Seele. Es ist auch ein geistlicher Aspekt dabei, ein großer. Und ne, man kann, glaube ich, nicht einfach nur sagen, ja, wir gucken uns jetzt Angst auf der seelischen Seite nur an, sondern müssen eben auch gucken, was macht das mit unserem Körper oder wie geht es unserem Körper, ne? Weil manchmal ist es auch so, ich merke das gerade bei mir, wenn ich in Zeiten bin, wo ich mich nicht gut fühle, wo ich wenig geschlafen habe, wo ich mich nicht gut ernähre, wo ich keinen Sport mache, dass ich mich dann an sich schon unsicherer fühle und angegriffener ja. bin und eben da auch für meinen Körper schauen muss. Und ich glaube, bevor ich damit so konfrontiert wurde, hatte ich gar nicht so einen guten Zugang zu meinem Körper und zu meiner Seele und war immer eher so im Außen und habe super viel gemacht und geleistet und kreiert und aktiv gestaltet. Aber habe auch durch meine Prägung eben auch in der Zeit gelernt, dass ich Gefühle gar nicht so gut zugelassen habe. Oder auch meinen Körper gar nicht so ernst genommen habe oder nicht so gut hingehört habe, wenn er mit mir geredet hat. Und das musste ich erstmal lernen. Genau, von daher, das ist so das Ganzheitliche, wirklich so Körper, Seele und Geist sich anzuschauen. Und manche christliche Prägung will ja immer gerne den Geist der Angst rausschmeißen und alle Dämonen austreiben und so dagegen vorgehen und Angst so verteufeln. Und ich glaube, es ist auch ein dämonischer Aspekt dabei oder an Angst können sich manchmal so negative Mächte auch heften oder damit kooperieren. Aber ich glaube eben auch hinzuschauen und zu sagen, okay, Angst ist schon auch was mein Körper mir sagt, wo ich hinhören soll, weil das wichtig ist und weil meine Seele mit mir spricht, weil irgendwas ungesund ist in meinem Leben und meine Angst sich mir versucht zu sagen, dass ich ungesund lebe oder mich schützen soll und Verantwortung für mich übernehmen soll.
Ja, dass die Emotionen im Endeffekt, also gerade auch die negativen Emotionen, meistens uns was aufzeigen können. Das ist natürlich die große Chance, ja. Ich lese dir gerade noch ein Zitat vor, was mich da beschäftigt hat von dem, was du schreibst. Jetzt klingt vielleicht komisch, aber anstatt das Monster deiner Angst in deinen Keller zu sperren, zu ignorieren und es wegzuwünschen, probier es doch mal damit, lade es in dein Wohnzimmer ein. Und da habe ich gedacht, das ist wirklich, das kennt man aus der Psychologie, die Herangehensweise, aber in so christlichen Kreisen ist es wirklich, wie du schon gesagt hast, es ist oft so weg mit der Angst, schnell wegbeten und alles und so.
Genau.
Und aber dieses Hingucken, ich glaube schon, da hast du recht, das ist sehr wichtig. Hast du da ein Beispiel von dir, wo du mal erzählen kannst, wo du das mal gemacht hast?
Ja, also ich meine, diese negativen Gefühle, die in der Corona-Zeit so hochkamen, ne, diese Unsicherheit auf einmal, das wollte ich definitiv nicht fühlen. Ich wollte das nicht haben.
Ja.
Ich wollte lieber weitermachen, indem ich alle Menschen zufriedenstelle und alle Konflikte löse und habe echt auch versucht, das irgendwie alles wieder gerade zu biegen und habe mich da wahnsinnig gemacht mit.
Ja.
Ne, und aber erstmal dann hinzuschauen und sagen, warum denke ich denn, dass ich jetzt für alle Menschen verantwortlich bin und alle glücklich machen muss, warum macht mich das so unsicher, dass ich das gerade nicht kann? So, ne? Und da sich hinzusetzen mit einem Kaffee und zu sagen, so, ich werde jetzt nicht direkt das in eine Aktion umsetzen und versuchen, Probleme zu lösen, sondern ich gucke mir das erstmal an, warum triggert mich das gerade so? Also warum treibt mich das so an? Warum muss ich da jetzt so durchdrehen nach? und da sich mit auseinanderzusetzen, wie bin ich eigentlich geprägt, was für Glaubenssätze sind in mir drin, was sagt meine Seele eigentlich, und sich Zeit dafür zu nehmen, das war total wichtig in der Zeit und habe ich vielleicht auch zum ersten Mal so intensiv gemacht, auch mit einer Seelsorgerin zusammen, mich dann hinzusetzen und ne, alle möglichen Sachen aufzudecken, alle möglichen Menschen vors Kreuz zu bringen, loszulassen und so weiter.
Ja, genau. Du sprichst so von vier Hauptängsten. Angst vor Hingabe, Angst vor Selbstwerdung, Angst vor Veränderung, Angst vor der Notwendigkeit. Und dann benutzt du vier Bilder dafür. Mhm. Also die Angst vor der Hingabe, die nennst du die Mauer.
Mhm.
Angst vor Selbstwerdung, die Klammer. Angst vor Veränderung, die Bremse. Und Angst vor der Notwendigkeit, Geschwindigkeit. Mhm. Kannst du das mal ein bisschen ausführen? für unsere Hörerinnen?
Das ist von Fritz Riemann. Das ist diese vier Grundformen der Angst. Das ist eine auch schon ältere Forschung tatsächlich, aber auch immer noch total aktuell und in der Psychologie auch immer noch angesehen so. Und er beschreibt im Grunde, was andere vielleicht als Schutzfunktion beschreiben.
Ja.
So, ne? Diese, also Angst ist ja, wie gesagt, was Natürliches. Wir wollen uns gerne schützen, weil wir irgendwie, es gab einen Auslöser, der uns Angst macht. Ne? Und das ist ja auch, ne, wenn ich im Urwald einen Tiger begegne, dann habe ich Angst und das ist gut. Und dann will ich entweder fliehen oder angreifen, je nachdem, wie stark ich mich so fühle und wie groß der Tiger ist.
Ja.
Und das sind bei den Sachen, die wir erleben, eben auch so. Ne? Wir reagieren ganz schnell auf, also die Angst triggert uns irgendwie und will uns schützen. Und wir haben dann im Grunde im Laufe unseres Lebens gelernt, auf verschiedene Art und Weise zu reagieren. Ne, manche Menschen haben gelernt, dass sie sicherer sind, wenn sie eine Mauer aufbauen und erstmal Beziehungen außen vor halten und niemanden so an ihr Herz dran lassen. Andere haben gelernt, dass sie sicherer sind, wenn sie wie so eine Klammer sich an Menschen dran heften und ne, versuchen, alles richtig zu machen, alles zu machen, was die Menschen von ihnen erwarten, so vielleicht auch sich selbst so ein bisschen da drin zu verlieren. Ich möchte auf jeden Fall dir gefallen und versuche, genauso zu sein, wie du mich haben möchtest, weil ne, diese Angst davor, eben allein zu sein, Angst davor, nicht gemocht, nicht geliebt zu sein. Bremse ist so dieses, ne, das vielleicht auch mehr auf so Aktionen, auf meine Leistung bezogen, dass wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht, ich kann etwas nicht, ich bin nicht fähig, treibe mich meine Angst dazu, entweder zu sagen, okay, dann versuche ich es auch nicht, ich mache das nicht, ich halte mich eher zurück, ich bin eher vorsichtig. Das ist vielleicht auch so diese Angst, die man so typischerweise kennt, ne? Die dann irgendwie sagt, boah, ich habe Angst vor Naturkatastrophen oder vor, dass irgendwas passiert im Urlaub, deswegen fahre ich jetzt gar nicht dahin oder ich gehe kein Risiko ein finanziell, weil es könnte ja alles Mögliche passieren. Das ist so die Bremse. Das ist das, was man typischerweise vielleicht als Angst bezeichnet, aber eben Angst kann auch genau das Gegenteil davon sein, nämlich so Geschwindigkeit. Und das ist das, was ich eher erlebt habe. Ne? Wenn mich was verunsichert hat, wurde ich eher noch schneller und noch effektiver und habe versucht, das alles zu lösen und habe als eher
Aktivität, das Problem zu lösen sozusagen.
Genau, eher Angriff als Flucht. Ne?
Ja,
und das sieht oft nicht so ängstlich aus. Also ne, auch wenn Leute so aggressiv reagieren oder super schnell, super, ne, so wirklich so Antreiber in ihrem Nacken haben.
Ja.
Das sieht oft so mutig aus, nach außen, aber manches davon ist auch aus Angst motiviert oder ganz viel davon, so, ne, dass ich muss das lösen, ich muss die Sachen kontrollieren, weil ich Angst habe, dass ich sonst in ein Loch falle oder dass mir die Sachen entgleiten, dass ich, ne, so das und allein, dass Angst so unterschiedlich sich äußert, hat mir total viel geholfen, ne? Weil ich dachte auch immer, ängstlich sind die, die nichts wagen.
Ja, genau.
Aber man kann auch aus der falschen Motivation manchmal Dinge wagen oder dann ne, zu viel tun, obwohl man dafür eigentlich nicht berufen ist. Und das dann noch so auf Glauben und auf Gott hat mich ne, so mutig gemacht.
Ja.
Dabei ist Gott manchmal auch, ne, Gott ist niemand, der uns antreibt mit der Peitsche im Nacken, so, ne? Sondern das ist manchmal vielleicht eher die Angst, die das tut.
Ja. Wenn man jetzt das gehört hat, was glaubst du, wie kann man am besten rausfinden, welche von diesen Ängsten man hat? Oder hat man auch unterschiedliche in unterschiedlichen Situationen?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass ich, also ich weiß nicht, wie geht's dir damit? Ich glaube, relativ viele Menschen können ziemlich schnell sagen, oh, okay, das bin ich wahrscheinlich von diesen
Also die vielen, ne? Eine Angst spricht einen schon mehr an.
Ja,
fand ich auch,
dass man eher merkt, so, okay, ertappt, ne? Ja, also ich glaube nicht, dass man da große Tests machen muss. Das ist ja auch mehr eine Hilfe, um sich ein bisschen zu verstehen und einzuordnen, warum man wie handelt oder reagiert und dann im Grunde sein eigenes Handeln zu reflektieren. Und ne, zum Beispiel die Stefanie Stahl, die dieses Buch geschrieben hat, Das Kind in dir muss Heimat finden, die beschreibt, ich glaube, 9 oder so Schutzfunktionen, nicht nur diese 4, sondern 9 verschiedene. Und das kann man natürlich ganz unterschiedlich kategorisieren. Aber ich fand diese 4 eigentlich so hilfreich, weil die passen zum Beispiel auch total zu den Grundbedürfnissen, die man in der Psychologie auch sagt, die wir alle haben. Ne? Das Grundbedürfnis zum einen Zugehörigkeit und so eine Mauer oder Klammer, die reagiert da ganz schnell drauf, wenn man darin verletzt ist. das passt, ich fand, das passt einfach so gut zusammen, ist so einfach darzustellen. Deswegen habe ich diese vier erstmal genommen. Aber ich glaube, man kann ziemlich schnell herausfinden oder fühlt sich dann vielleicht schnell angesprochen bei einer dieser vier.
Ja, also im Endeffekt, wenn man so ein bisschen liest und dann so ehrlich mit sich selber ist, dass man dann schon
viel mehr kann. Ich meine, ich habe auch das Gefühl, ich kenne alle. Also ich kenne die Zeiten, wo ich eine Mauer aufbaue. Ich kenne auch das Gefühl, ich muss Leuten gefallen und mich so an die dran heften. Ich kenne auch die Bremse, die Geschwindigkeit kenne ich auch. Aber man hat eher so eine Tendenz wahrscheinlich.
Ja, vielleicht kann man sonst auch mal irgendeinen sehr nahen Menschen fragen, weil meistens wissen die das ja ziemlich genau.
Ja, genau.
Ja. Hast das Buch von der Stefanie Stahl, was ich auch gelesen habe, gerade angesprochen. Du arbeitest ja auch mit den Begriffen von, die sind ja auch aus der Psychologie, hat auch nicht die Stefanie alles erfunden, aber sie hat es relativ für so, sage ich jetzt mal, den Normalmenschen heruntergebrochen. Und du sprichst auch davon vom Schattenkind und du nennst es dann Königskind. Bei ihr heißt es Sonnenkind. Das ist ja so aus der Schematherapie. Kannst du das Konzept mal ein bisschen beschreiben?
Ja, genau. Also das ist das Tolle an dem Buch von Stefanie Stahl, finde ich, dass es so einfach auch beschrieben ist. Und sie erklärt eben, ne, dass jeder von uns eben Prägungen in sich drin hat, die von Mutter, Vater oder auch einfach von den Menschen kommen, die uns am meisten geprägt haben und so Glaubenssätze in uns drin werden, die uns eben unsere Persönlichkeit auch im Grunde prägen. Ne? Und sie ermutigt dann in ihrem Buch eben auch dazu, wirklich herauszufinden und führt einen da so Schritt für Schritt hin. Und das fand ich total gut. Also eben diese Glaubenssätze zu entlarven. Was ist eigentlich das, was meine Eltern zu mir gesagt haben, wie ich erzogen worden bin und Sätze, denen ich versuche, gerecht zu werden in meinem Leben. Ne? Wie zum Beispiel, ich darf niemanden enttäuschen. Oder auch, also das sind ja schon, eigentlich das ist eigentlich eine Schattenmission, ich darf niemanden enttäuschen, die einen so in Gang bringt, sondern auch so Sätze wie, ich bin allein oder ich bin nicht fähig oder ne, solche Sachen, die man gelernt hat im Grunde als Kind, die ganz tief sitzen, die man glaubt.
Ja.
Und weshalb man dann entsprechend handelt oder warum man sein Leben auf eine bestimmte Art und Weise gestaltet und bestimmte Situationen vermeidet oder bestimmte Situationen einen triggern, weil sie einen an früher erinnern. Und diese Art der Psychologie oder der Therapie geht eben dahin, dass man diese Dinge versucht zu entlernen und neue Wahrheiten zu lernen über sich selbst und sich zu reflektieren, was glaube ich und muss ich das glauben? Wie bewerte ich die Sachen? Es ist ja so, im Grunde sind wir ja auch, wir müssen ja einfach reagieren, auch im Leben. Wir haben ja nicht immer Zeit, über die Sachen stundenlang nachzudenken. So, ne? So haben wir im Grunde in unserer Psyche wie so ein Schubladensystem entwickelt, wo wir ganz schnell so Sachen reinsortieren und so wie Trampelpfade, wo das ganz schnell geht und wo wir immer wieder den gleichen Pfad laufen in unserem Gehirn. Und das müssen wir richtig umlernen, wenn wir das so lange schon gelebt und praktiziert haben. Und deswegen manche Angstreaktionen, manche Schutzreaktionen auch wirklich entlernen. Und das fängt eben bei solchen Glaubenssätzen an, zu lernen, okay, ich bin nicht allein, sondern ich kann mir Hilfe holen. Oder was ich halt eben daran aber so gut finde, ist, dass ich finde, das ist ein zutiefst biblisches Prinzip eigentlich, also was Stefanie Stahl beschreibt, sie ist ja, ich weiß nicht, ob sie Christin ist oder was auch immer sie glaubt, dass, aber ich finde, es passt halt so gut zu dem, was in der Bibel steht, ne? Dass wir Gottes Wahrheit über uns lernen müssen und nicht nach den Prinzipien der Welt leben, wie in Römer 12 steht, sondern wirklich so dieses neue Denken lernen und eben auch Lügen entlarven und Gottes Wahrheit anziehen. Und das finde ich so toll, dass wir im Grunde nicht nur dann selber überlegen müssen, was möchte ich glauben, sondern wir haben auch jemanden, der uns das zuspricht. Ne? Ich habe keine Angst, denn ich bin bei dir. Ich bin nicht allein, sondern Gott ist an meiner Seite. Und ich kann mir nochmal eine viel tiefere Wahrheit aneignen, weil es jemanden gibt, der das so über mich ausspricht und ne, weil ich da wirklich ein Königskind bin.
Mhm. Ja, weil im Endeffekt ja diese Glaubenssätze uns reagieren lassen auf eine Art und Weise, die eigentlich uns nicht hilft, sondern uns in Sackgassen führt.
Ja.
würde ich ein bisschen so beschreiben jetzt von mir
Voll.
selber, oder?
Ja,
Also
genau.
die Glaubenssätze, die sind so tief verankert, die kommen schneller als ein bewusster Gedanke. Ich muss, also ich habe, was weiß ich muss funktionieren, habe ich zum Beispiel, ja? Der kommt so
Voll.
schnell, der
Ja.
ist nicht mehr bewusst. Der
Ja,
kommt,
genau.
irgendwas passiert, ein Problem, okay, ich muss funktionieren, ich muss es jetzt lösen und dann ist es aber für mich, bringt es mich oft in die Misere, weil ich muss ja nicht in allem funktionieren. Das ist ja eigentlich eine
Genau.
Lüge, der ich mich
Ja.
dann unterordne oder mein Leben der unterordne und aus dem heraus handle. Ja.
Genau, ich glaube, für eine Zeit lang funktioniert es sogar, die Strategien, die wir uns überlegen, ne? So,
Ja.
wenn wir zum Beispiel bei uns zu Hause wurde oft gesagt, wie man es macht, macht man falsch. Das hat mein Papa oft gesagt, auf
Ja.
Reaktionen, ne? So von, ne? Also, aber es war immer so ein bisschen, also alles wurde irgendwie kritisiert, es war nicht gut genug, so, ne?
Ja.
Und das war oft so, da dieses, wie man es macht, macht es falsch. Und für mich ein Glaubenssatz, du musst alles richtig machen eben und niemanden
Ja.
enttäuschen, so, ne? Wie ich vorhin auch schon gesagt habe. Und das hat auch richtig gut funktioniert. Ich habe auch ziemlich gut gemacht, weil ich
Ja,
auch,
das ist ja das Problem,
das hat ja geholfen auch. Also wirklich sich dann zusammenzureißen und zu sagen, okay, dann probiere ich halt alles richtig zu machen. Aber irgendwann merkt man dann so, man stößt an eine Wand und merkt so, okay, das ist aber nicht alles. Also ich kann nicht
genau.
immer alles richtig machen. Und was mache ich dann, wenn
Ja,
ich
genau.
Leute enttäusche?
Ganz genau.
Und das ist das Problem, dass diese Schutzstrategien, die wir uns aneignen, die sind ja für eine Zeit lang echt auch hilfreich. Also die überwinden auch Angst ein Stück weit. Aber
Ja.
dann merken wir, okay, es ist eigentlich irgendwie auch eine Sackgasse, weil ich mich davon abhängig gemacht habe, meine Sicherheit davon abhängig gemacht und meinen Wert. Und dann, wenn es nicht mehr funktioniert, falle ich in eigentlich noch tieferes Loch und spüre eine Angst, die noch tiefer ist als die Angst, vor der ich versuche wegzurennen. Und das ist eben die Misere. Das ist ja auch so, dass viele Leute erst in einem bestimmten Alter auch an so Punkte stoßen, ne? Auch in Therapie erst gehen, wo sie erst merken, okay, meine Strategien für Leben funktionieren jetzt nicht mehr. Und ich merke, ich komme
Ja.
auf einen solch Hit Rock Bottom. Und
Ja,
jetzt
genau.
muss ich irgendwie gucken, wie ich mir ein
Ja.
anderes inneres System aufbaue.
Ja. Ja, also so würde ich es bei mir auch bestätigen, von
Ja.
dem, wo ich mich mit den Glaubenssätzen auseinandergesetzt habe, wirklich ehrlich. Also davor hätte ich einfach gesagt, ja, ich habe die Glaubenssätze und die sind gut.
Ja, na
Die
klar.
helfen mir, ja.
Ja, das
Und
nennt man dann auch Midlife-Crisis oder sowas.
also bei mir war es eher eine körperliche Geschichte, wo ich einfach gemerkt habe, mein Körper kann einfach nicht immer weiter funktionieren. Das
Ja.
ist, da kommt der Körper in die Problematik rein, ja.
Ja.
Und dann war einfach mal Zeit und ich hätte jetzt vor einem Jahr hätte ich bei meinen ganzen Glaubenssätzen noch den Haken drunter gesetzt. Und jetzt bin ich halt in der Phase, wo ich sage, okay, nee,
Ja.
ich muss hingucken, ich muss neue Wege finden. Und das ist natürlich mühsam. Das beschreibst du ja,
Genau.
wie, wenn du schon gesagt hast, die Wege sind eingespurt. Jetzt die alten. Und um da rauszukommen, muss man sich dann schon ein bisschen anstrengen. Wie
Voll.
hast du das bei dir empfunden? Wie, weißt du, das Rauskommen aus diesem Trott, sage ich jetzt mal dazu.
Also ich würde definitiv sagen, dass ich damit noch nicht fertig bin,
Ja.
ganz ehrlich. Also ich kann nicht, deswegen ist der Buchtitel auch so ein bisschen provokant vielleicht. Ich bin nicht furchtlos.
Ja.
Und ich glaube auch nicht, dass das Ziel ist,
Ja.
sondern vielleicht ist vielmehr das Ziel, ehrlich zu sein. Und also ich merke, das bin ich mehr als vorher. Ich bin, glaube ich, ehrlicher zu mir selbst.
Ja.
Was mich manchmal aber auch manchmal noch unsicherer macht, ne? Also wo ich auf einmal merke, so, boah, ich fühle auf einmal Gefühle, die hatte ich vorher nicht so oder habe die nicht so an mich angelassen und muss mich damit auseinandersetzen. Und trotzdem komme ich mit der Zeit einfach immer mehr in so eine Freiheit zu sagen, okay, das glaube ich jetzt wirklich anders. Und mein Herz hat es wirklich akzeptiert auch, ne? Oder auch eine Freiheit darin gefunden und auch nur die Schönheit darin entdeckt, wenn ich ehrlich bin. So, ne? Wenn ich zum Beispiel mir eingestehe, dass ich auch introvertiert bin und mich unsicher fühle in großen Gruppen. Und ich
Ja.
muss das nicht immer überspielen oder ich kann dann ehrlich sagen, oh, weißt du was, ich muss mal ganz kurz mich zurückziehen. Oder dann einfach sagen, hey, weißt du was, ich fühle mich gerade irgendwie überfordert. Das ehrlich zu sagen und einzugestehen, das alleine die Schönheit auch da drin zu sehen, in Ehrlichkeit. Und auch, ich glaube, ich habe in der Zeit einfach Gottes Gnade nochmal so erlebt und schätzen gelernt. So, ne? Weil wir hören auch gerade wenn man christlich aufgewachsen ist, immer so viel von Gottes Gnade. Aber dann wollen wir es Gott doch trotzdem immer wieder beweisen, dass wir doch
ganz genau
toll sind.
Ja.
Und dann irgendwann zu merken, okay, Gott freut sich über unsere Stärken und ist auch, ne, ein stolzer Papa, wenn wir stark sind. Aber seine Gnade ist einfach so wunderschön, einfach zu merken, so, der erwartet das nicht von mir, dass ich immer alle glücklich mache. Und er hat die Sachen im Griff und ich kann auch loslassen und einfach vertrauen. Und das Vertrauen immer mehr zu lernen, ne, und zu merken, ich habe die Welt nicht in der Hand, ich muss nicht Gott sein.
Eigentlich also, ziemlich entspannt so.
Ja, wirklich dieses Loslassen lernen. Wirklich. Ja. Und damit bin ich nicht fertig. Aber ich glaube, ich werde besser im Laufe der Zeit.
Ja, okay. Eine Komponente fand ich noch spannend. Du hast geschrieben in dem Buch, dass die Glaubenssätze oft auch so eine geistliche Dimension haben. Also ich zitiere gerade nochmal kurz. Gerade die Bereiche, in denen wir eine Berufung von Gott haben und einen echten Unterschied machen können, sind oft sehr umkämpft. Der Feind Gottes und der Feind unserer Herzen hat großes Interesse daran, uns zu hindern, unser Potenzial zu entfalten. Er möchte nicht, dass wir unsere Stärken in Freiheit ausleben und Gottes Schönheit durch uns wirksam wird. Also würde ich voll bestätigen, und zwar nicht jetzt, weil das habe ich jetzt so auch noch nicht irgendwie gelesen gehabt. Der Kern von einem wird hinterfragt. Also so erlebe ich das ein bisschen. So erlebe ich das zum Beispiel auch bei meinen Kindern. Dass ich immer wieder denke, da wo sie so richtig krass angefochten sind, da denke ich manchmal, vielleicht liegt genau da dein Kern. Das, was du da bist. Und da wirst du so ständig angekratzt. Ja. Wie kann man da bewusster hinschauen? Wie kann man da bewusster damit umgehen?
Also ich glaube, wenn es einem bewusst wird, einfach zu merken, dass, also ne, ich glaube, diese geistliche Welt wahrzunehmen und zu merken, es gibt einen Feind meines Herzens und auch meiner Berufung, und der ist nicht so freundlich. Ne, und das manchmal merke ich, das hilft mir auch, nicht immer alles auf mich oder die Menschen um mich herum zu beziehen, sondern auch zu merken, okay, es gibt diese geistlichen Angriffe tatsächlich. Und auch da zum Beispiel dann einfach auch zu merken, okay, ich kann aber den Ding in die Augen gucken und ich bin auf der Siegerseite und ich kann auch da wirklich Gottes Zuspruch für mich annehmen. Und aber ich merke, also ich versuche gerade ein Beispiel zu finden irgendwie. Also ich merke schon, zum Beispiel Kirche bauen ist ein Riesenbaby für uns. Ja. Aber gerade auch in den letzten Jahren so umkämpft gewesen, dass ich wirklich auch gedacht habe, boah, ich lasse das sein. Also ich lasse einfach nur auf damit. Ich glaube, ich bin die Falsche, so, ne? Weil ich gemerkt habe, da sind so viele Kämpfe und so viele Unsicherheiten kommen da hoch und so Erwartungen von Menschen und das Gefühl, ich kann das gar nicht machen. Oder auch, ne, in den ersten Jahren gingen alle Türen irgendwie gefühlt auf, was Gebäude auch angehen. Und in den letzten Jahren haben wir da total mit gekämpft und so viel Verwirrung und Unsicherheit, wo wir echt gemerkt haben, okay, wir erleben wirklich auch geistlichen Angriff. Und da dann aber auch da zu lernen, es geht nicht darum, immer ständig irgendwie hier den Geist, also ne, Satan zu proklamieren, keine Ahnung, in seinen Schrank zu weisen, sondern auch eben da Gott zu vertrauen und wirklich in meiner Schwachheit wird Gott mächtig und dass Gnade die größte Waffe eigentlich ist und dass wir diese Waffenrüstung ist ja auch eben nicht besonders aggressiv, sondern eher beruht auf Vertrauen und beruht auf Jesus zu kennen und sich da reinzustellen in das, was er für uns getan hat und eben da zu merken, es gibt diesen Kampf, aber ich muss nicht durchdrehen, um den zu kämpfen, dann eher wirklich da zu Gnade und zu Vertrauen dahin zu wachsen. Ja, ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt beantwortet hat.
Also willst du, ich fand es spannend, du hast gesagt, ich bin die Falsche. Also ist das vielleicht so eine gute Formulierung, weißt du, auf die man da wie ein bisschen sensibel dafür sein kann, wenn so Sachen kommen, dass man dann einfach sagt, bin ich wirklich die Falsche? Also will ich jetzt wirklich mich in dieses Narrativ auch begeben? Ja. Ich bin hier die Falsche, sondern bin ich genau die Richtige und die Umstände, jetzt gerade sehr schwierig für mich. Und deswegen frage ich aber, bin ich deswegen vielleicht genau die Richtige und nicht die
Ja,
Falsche?
Hammer, ja, richtig genau reguliert. Also definitiv, ich glaube auch, ne, dass unsere Angst will uns das ja auch einreden, ne? Dieses, du bist die Falsche dafür und versteck dich lieber.
Ja.
Lieber nicht, hör damit auf. Und das ist auch genau, was der Feind will, ne? So lass das sein. Also hör auf, einen Unterschied zu machen. Und dann ist Angst manchmal bequem, manchmal, ne, wie so ein bequemes Gefängnis, in das wir uns begeben, weil wir dann auf einmal diese Kämpfe nicht mehr haben. Aber da eben zu sagen, Mut und Bestimmung und Glaube ist eben, sich genau dann hinzustellen und zu sagen, doch, ich glaube, ich bin die Richtige. Und selbst wenn ich Schwächen habe, ich weiß, dass mit Gott alle Dinge möglich sind, ne? Und eben diese Dinge, die Gott uns zuspricht, die Verheißung, die er für uns hat, anzunehmen und zu sagen, ich kann alles durch den, der mich stark macht, steht ja auch da, ne? Es ist ja, also zum einen ehrlich zu werden, ich spüre das gerade, ich fühle mich gerade fehlerplatz, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Und das muss man ja auch nicht überspielen, aber dann trotzdem zu sagen, okay, und jetzt stelle ich mich in den Riss rein und sage, selbst, es geht ja auch nicht um mich dann in dem Fall, sondern es geht darum, da sich reinzustellen und den Himmel auf die Erde zu holen, ne? Die Möglichkeiten, die Gott hat, in meine Welt zu holen. Und ich glaube, das ist super mutig, dann zu sagen, ich hab's nicht, ich weiß nicht wie, aber ich hole Gottes Wirklichkeit in diese Wirklichkeit. Das ist ja auch das, was man im Gebet macht. Also ich kann ja auch ich kann keine Wunder tun, ich kann für niemanden irgendwas regeln, ne? Das auch klar zu sehen, es liegt nicht an mir, aber ich stelle mich in den Riss und ich lebe trotzdem das, was ich gerade auf dem Herzen habe und wo ich merke, da braucht es gerade eine Lösung und da hat Gott Lösungen für uns.
Ja, ist es dann, du sprichst ja im Buch auch vom Loslassen, ist es dann auch was, wo du sagst, das hat auch mit dem Loslassen zu tun, dass du quasi ihm übergibst?
Ja, und zwar nicht immer loslassen im Sinne von, jetzt lasse ich die Aufgabe los, sondern auch
Ja,
loslassen von dem, dass ich mich in der Aufgabe sicher fühlen muss, so, ne, dass
Ja.
ich das, die Kontrolle eben loszulassen. Also es ist Kraft und Kontrolle sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Entweder kann ich versuchen, die Kontrolle zu haben über unsere Kirche,
Ja.
und das habe ich nicht,
Ja.
und das macht mir dann Angst. Oder ich kann die Kontrolle loslassen und kraftvoll meinen Platz einnehmen und das bringen, was ich zu geben habe, ne? Und dann darauf zu vertrauen, dass der Rest geregelt wird, dass das zusammenkommt, dass eben jemand Größeres das in der Hand hat.
Ja. Ist natürlich wirklich, es ist wirklich ein aufs Wasser gehen halt, gell? Also,
Ja,
ja.
genau. Auch da, ich kann das Wasser nicht kontrollieren. Ich kann nur sagen, ich stelle mich da rein in den Stretch. Ich vertraue. Ja. Und
Ja,
das ist
ja.
das Schöne, ne? Weil menschlich gesehen ist Angst ja, Angst will uns schützen.
Ja.
Aber Glaube und Mut sagt immer, ich kenne jemanden, der wird mich schützen, deswegen muss ich das nicht selber machen, sondern kann voll vertrauen, mich auch in Risiken begeben und in gefahrvolle Situationen begeben und darauf vertrauen, dass meine Hand, also mein Leben sicher ist in ihm.
Ja.
Und das ist auch das Interessante, dass ich glaube, letzten Endes sind Menschen, die in der Geschichte auch mutig waren, ne, sind ja oft die Leute, die auch gesagt haben, ich bin sogar bereit, mein Leben zu geben. Ich bin bereit, ungeschützt zu sein, risikoreich zu leben und auch zur Not kostet es mein Leben. Und ne, das sehen wir als Mut und boah, wie toll. Aber im Grunde haben sie aufgegeben, sich selbst zu schützen, weil sie gesehen haben, es gibt was Höheres, es gibt was Wichtigeres.
Ja,
Auch selbst als mein eigenes
übergeordnet.
Leben. Es gibt einen Wert, für den ich kämpfen will. Es gibt eine andere Menschen, eine, was, wo ich weiß, dafür bin ich bereit, mein Leben zu geben. Und das ist das, was ich in diesem ein Kapitel Demut auch schreibe, was mich eigentlich am allermeisten herausgefordert hat, dieses, wo Jesus sagt, ne, wer mir nachfolgt, der verleugne sich selbst und nimmt sein Kreuz auf sich. Und das ist im Grunde der krasseste Schlüssel für Furchtlosigkeit, so richtige Furchtlosigkeit, zu
Ja.
sagen, es geht nicht mehr darum, mich zu schützen. Ich bin bereit, mich nicht mehr zu schützen, sondern meinen Schutz dir anzuvertrauen und mein Leben zu riskieren für das, was ich weiß, was sich lohnt. Und das ist genau das, was Jesus eben auch gemacht hat. Und das ist ja voll loslassen, Vertrauen.
Ja, das sind unterschiedliche Punkte, die du auch noch bringst, gell, im Buch. Also Demut ist so ein Thema, Mut geht's noch. Die ganze Waffenrüstung wird auch sehr ausführlich behandelt. Fand ich jetzt auch nochmal so ganz gut, da jedes Element sich so ein bisschen einzeln auch nochmal anzugucken, was kann da eigentlich, was kann da dahinter stehen auch nochmal. Und wie man über ein Überwinder wird. Und dann geht es noch um Besonnenheit. Also ganz viele, so sage ich jetzt mal, könnte man jetzt denken, boah, ganz viele Themen in einem. Was ist denn für dich, was würdest du sagen, was ist der Kern, der diese Dinge alle zusammen verbindet?
Also zum einen ist es, glaube ich, so eine Reise, erstmal hinzugucken, was ist überhaupt Angst und was macht das mit meinem Herzen? Also da ist ja der Schlüsselvers im Grunde in diesem Buch, ist aus 2. Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und diese drei gucke ich mir intensiv am Anfang an. Und da geht es so um das innere Kind, ne, meine Glaubenssätze, warum habe ich Angst, was ist gut an der Angst, wo sind auch die Grenzen. Und dann richtet sich im Grunde nach und nach der Blick von dem Buch nach vorne, so wofür lohnt es sich, furchtlos zu sein.
Yeah.
Also nicht mehr nur, ich fühle das, ich werde ehrlich, ich habe Glaubenssätze, ne, und das einzuordnen, was ist das und warum habe ich das, sondern auch wirklich dann, ne, wie überwinde ich das und wofür lebe ich nach vorne? Das ist so ein bisschen die innere Reise, die ich da gerne gehen wollte mit den Leuten. Ja. Genau.
Es ist ja schon, also wenn man sich das jetzt anguckt, das ganze Buch, ja, also ist erstmal, das muss ich noch kurz sagen, ist das auch wahnsinnig schön gemacht, ja, ist echt.
Ja, danke, finde ich auch.
So toll gelungen, grafisch. Und es sind jetzt auch noch so Furchtlos-Übungen drin, wo es immer so See, Reflect, Choose und Act ist, wo man dann wirklich auch Sachen aufschreiben kann und so weiter. Das ist sehr reflektierend. Empfiehlst du, dass man das einzeln macht oder dass man es in der Gruppe macht?
Ich empfehle es tatsächlich zusammen zu machen, also vielleicht in einer Zweierschaft oder in einer Gruppe. Einfach weil manche Sachen auch Sachen hochbringen, wo ich auf jeden Fall mit anderen drüber sprechen muss oder beten muss. Ne? Also manche Glaubenssätze oder so, ich glaube, man kann viel für sich selber da regeln, aber ich glaube, es ist total kraftvoll, das jemandem bekannt und ne, das so ans Licht gebracht zu haben. Wir haben zum Beispiel, als wir das in der Kleingruppe gemacht haben, in der Kirche, dann ne, uns da ans Fenster gestellt und auch bewusst unseren Eltern zum Beispiel vergeben und losgelassen und sowas aus dem Fenster geschmissen, wo wir losgelassen haben. Und manchmal sowas zusammenzumachen dann, das ausgesprochen zu haben. Also man muss schon wirklich das mit Leuten machen, denen man vertraut, wo man sich ein bisschen nackig machen traut. Aber ja, also ganz alleine zu lesen, ich glaube, also ich schreibe es auch am Anfang in dem Buch, dass wenn Leute merken, ne, dass das wirklich auch ein großes Thema in mir oder ich kenne das mit Panikattacken oder wirklich solche Sachen, dass man dann auch schaut, dass man nur so weit liest, bis irgendwie was hochkommt und man dann guckt, dass man das mit jemandem zusammen macht oder in der Therapie irgendwie darüber spricht oder so, dass man sich nicht zu sehr alleine aus dem Fenster lehnt.
Ja. Ja, das ist wichtig. Es ist gut, dass du das sagst, ja. Ich habe noch so eine Frage, weil manchmal entsteht bei mir so ein bisschen das Gefühl, so bei uns Christen, es geht so um Selbstoptimierung. Jetzt deswegen die freche Frage an dich. Ist es ein Selbstoptimierungsbuch?
Ich wollte, dass es eins ist. Und dann habe ich gemerkt, nein, also ich keine Ahnung. Ich meine, ich glaube, ich würde, ne, bei uns Christen geht es ja weniger um Selbstoptimierung. Das ist ja eben eine Angstsprache eigentlich, ne? Dass ich einen Antreiber auf meiner Schulter habe und ich muss perfekt sein, ich muss toll sein, ich muss richtig sein. Und trotzdem spricht die Bibel auch von Heiligung, ne? Dass unser Herz mehr und mehr wird, wie Gott es ursprünglich gedacht hat, dass wir mehr so werden wie Jesus, ne? Und im Grunde zu dem Geheiligten und Erlösten selbst kommen. Und ich glaube, das ist schon ein Buch, wo man lernt, auch was Buße ist, im Sinne von, wo bin ich auf wegen, ne, wie Psalm 139 sagt das ja, zeige mir, erforsche mich Gott und zeig mir, wenn ich auf einem Weg des Mühsals bin, ne, und führe mich zu dem Weg des ewigen Lebens. Und einfach diese falschen Abbiegungen in unserem Herzen, diese falschen Wege zu erkennen und eben umzukehren, Umkehr, Buße ist ja genau das, das zu entlarven, hier läuft was falsch und ich gehe in die richtige Richtung. Nicht um andere zu beeindrucken, nicht um andere jetzt, um jetzt perfekter und toller und gerechter und selbstgerechter zu sein, sondern einfach, weil Gott Freiheit für uns hat und wir so ein bisschen durchseucht sind von dieser Erde und ne, seine Schönheit und seine Freiheit ergreifen dürfen.
Ich würde sogar vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen, oder? Es ist doch eine wahnsinnige, also das Wissen und das Erkennen ist doch schon eine Mordshilfe, oder nicht?
Toll, ja,
also
natürlich. Schon,
und dafür, also weißt du, da geht es dann gar nicht immer gleich in Aktion und jetzt besser und jetzt mehr das und weniger das und so, sondern es geht darum, dass ich weiß, wer ich bin. Ja, ja. Ich bin in mir, in meinen in meinen Schwächen, in meinen Stärken, aber auch dann, wer Gott in mir sein möchte oder was Gott in mir ergänzen möchte und wo ich gar nicht immer versuchen muss, nicht versuchen, nicht selbst optimieren muss und versuchen muss aus mir heraus, sondern wo ich einfach loslassen kann, um zu erleben, dass er dann auch Sachen macht, ja. Also
genau.
Das setzt sogar noch ein Level unten drunter an, sage ich jetzt mal.
Ja, ich glaube auch, dass die christliche Art der Selbstoptimierung immer bei Gnade ankommt und sagt, hey, wir sind hier nicht, um irgendwen zu beeindrucken, sondern wir sind hier, um Gnade zu ergreifen. Ne? Mhm. Wir fangen alle bei Gnade an, so kommen wir überhaupt erst mit Jesus in Kontakt, dass wir sagen, wie, hallo, ich brauche dich. Und Jesus sagt, ich bin hier. Ja, Selbstoptimierung will im Grunde ja das Gegenteil. So, ich brauche niemanden, ich will das selber hinkriegen irgendwie sein und so.
Ja.
Und da eben dann zu merken, okay, ich darf frei werden auch von meiner Prägung oder ne, von den negativen Ketten vielleicht meiner Prägung oder negativen Wurzeln. Und ich darf mich einpflanzen in eine gute Erde und darf gesunde Wurzeln entwickeln und gesunde Früchte tragen immer mehr.
Ja. Oh.
Das ist schön, das ist befreiend, das ist einfach...
Ja.
Ich glaube, wenn man so dann auch Buße versteht, ne, manchmal ist ja auch Buße so dieses, boah, Hilfe, jetzt darf ich dies und das nicht falsch machen und ich muss wieder perfekt sein. Ja. Aber wenn man Buße so versteht, wie ich her um von was es mir nicht gut tut, wo ich merke, da ist ne, so viel Lüge und so viel Anklage und so viel Schutzmechanismus und kehr davon um, dann muss ich jeden Tag ganz viel Buße tun, weil es so befreiend ist.
Ja. Ja. Hast du irgendwie auch coole Geschichten erlebt, gerade wenn ihr es als Kleingruppe gemacht habt, wo wie sich dann auch bei den Frauen diese Furchtlosigkeit angefangen hat zu wachsen?
Das muss ich mal überlegen. Also ich kriege super viel gutes Feedback auch mittlerweile. Ja. Zu dem Buch und auch jetzt, ich denke jetzt zum Beispiel an eine Geschichte von einer Frau, die mit einer Krebserkrankung im Krankenhaus das Buch gelesen hat.
Mhm.
Da so, dass ihr ganz, ganz viel einfach geholfen hat, da sich dem zu stellen und auch loszulassen, ne, und da zu einem Vertrauen zu kommen und trotzdem auch zu merken, Gott hat was mit mir vor, also ne, ich bin nicht alleine hier. Ja, ich merke, mich verändert das. Ich glaube, unsere Kirche hat das verändert, dieses Denken immer mehr, ne? Und viele auch von unseren Leitern und so, wo ich merke, die sind, also wir verstehen uns und auch Menschen, glaube ich, besser dadurch, ne? Und auch wirklich nicht so zu leiten im Sinne von, hey, ne, höher, schneller, weiter und unsere Kirche muss andere beeindrucken, sondern auch da, ne, so eine echte, tiefe, gesunde Wurzeln, gesunde Früchte zu bringen. Das ist ja oft nicht so Geschichten von Schwarz-Weiß vorher, sondern so ein Prozess, der uns einfach immer mehr sehen lässt, was eigentlich in uns drin ist und was in anderen Menschen ist und aber auch eine andere, neue Wertschätzung für andere Menschen zu entwickeln. Und deswegen glaube ich schon, dass ich da ganz viel Früchte sehe. Aber so eine Story. Weiß ich jetzt nicht.
Ja, und von dir selber?
Also ich merke, dass ich ehrlicher werde, dass ich verletzlicher werde, auch in Beziehungen, in Freundschaften. Weil
Ja.
auch früher waren Freundschaften für mich immer arbeitsorientiert. Ich habe immer mit Leuten zusammengearbeitet und dabei Freundschaften gelebt. Und da einfach verletzlicher zu sein, merke ich, dass mich das befreit und meine Mauer da ein bisschen bröselt. Oder auch mein Antreiber bröselt und ich nicht mehr auch einfach das auch mehr genießen kann, zu leisten oder auch nicht zu leisten, Fehler zuzugeben. Aber ich merke trotzdem, ne, es sind immer noch auch viele Sachen, auch in meiner Prägung, die mir aufgefallen sind erst, die auch noch nicht fertig gelöst sind, ne, wo auch noch manche Gespräche da stattfinden müssen und ich auch noch merke, so, boah, ne, manchmal denkt man dann ja auch mit so einem Antreiber, so, boah, jetzt hast du so ein Buch geschrieben, jetzt musst du aber doch perfekt sein, wenn du irgendwo hinkommst. Also du musst jetzt doch komplett furchtlos sein. Aber ne, da wirklich das abzulegen sein, nee. Muss ich nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig für die, die das Buch lesen, sich zu sagen, man hat sich das Buch gemacht und dann ist das Thema erledigt. Sondern das ist ein super Anfang, ja, und es wird sicher mal sehr viele Sachen bewusst machen. Aber wahrscheinlich musst du doch dich in solche Thematiken immer mal wieder auch fallen lassen, weil du dann immer auch wieder merkst, jetzt wird halt was Neues getriggert oder was Neues. Oder ich finde dann tarnt sich ein Schutzmechanismus als was anderes. Ein bisschen anders sich anhört, man kann es nicht so gut erkennen, aber eigentlich ist der gleiche, der dahinter steckt. Und da wieder zu sagen, okay, jetzt nochmal.
So ich erinnere mich an eine Sache noch.
Ja.
Weil ich habe ja immer dieses See, Reflect, Choose, Act, diese Übungen. Und ich weiß noch, dass ich, also in der Kindererziehung hat mich dieses Buch total, total weitergebracht auch.
Ach,
weil
was?
Ich gemerkt habe, wie ich oft auch meinen, also meine Tochter, meine größte, älteste Tochter ist hochsensibel, glaube ich mittlerweile. Ich habe da verschiedene Stärken oder Grade von, aber ich habe zum Beispiel am Anfang bei meinem Trigger immer so, ich muss stark sein. Ich will beweisen, dass ich stark bin, dass ich das richtig mache. Und sie aber ganz, ganz anders ist als ich, war ich manchmal hart ihr gegenüber. Ne, und habe dann, boah, jetzt schon wieder, jetzt mach doch einfach mal. Und so, ne, so, dass ich ihre Gefühle nicht ernst genommen habe oft und da so drüber weggegangen bin. Mir hat das selber so geholfen, sie mehr zu sehen und sie besser zu verstehen. Und sie hat sich zum Beispiel eine Zeit lang nicht getraut, mir ihre Gefühle zu sagen, glaube ich, weil ich als Mutter manchmal so hart reagiert habe, aus meiner eigenen Angstreaktion, hat sie sich ein bisschen verschlossen mir gegenüber und mir manche Sachen nicht erzählt. Und ich habe mit ihr auch öfter mal darüber gesprochen oder auch dann ihr zum Beispiel dieses See, Reflect, Choose, Act erklärt mal. Und dann ist sie total in Tränen ausgebrochen und gesagt hat, ich weiß gar nicht, warum ich mich nicht traue, dir das zu erzählen manchmal. Und das war so interessant, das war so ein weicher Moment, wo ich echt, oder auch neulich nochmal mich für eine Sache bei ihr entschuldigt habe, weil ich das aus meinem Angstträger heraus gemacht habe. Und auch das war so ein Moment, der ganz viel bei ihr, glaube ich, gelöst hat, ne? Dass ich mich dafür entschuldigt habe bei ihr. Und sie sich jetzt viel mehr traut, mir ihre Grenzen und mir ihre Gefühle zu kommunizieren. Und da bin ich echt dankbar für, dass ich das jetzt, wo sie noch ein Kind ist und bei mir zu Hause ist, dann konnte, jedenfalls teilweise das oder das sehen konnte, wovor ich vorher blind war. Und ich finde, das lohnt sich total, alleine für die Kinder, sich das eigene Herz aufzuräumen, ne? Weil man das ja oft eben so weitergibt, und wenn man da sich nicht reflektiert.
Ich habe auch das Gefühl, weißt du, wie toll ist es, wenn ein Kind das mitbekommt, wie du da jetzt dran arbeitest, weißt du, und ihr das auch, ihr Worte dafür gibst und ihr eben durch deine Entschuldigung ja auch zeigst, du weißt, du bist da auch ein fehlerhafter Mensch und so. Das ist ja was komplett anderes, was man jetzt noch kennt von unserer Elterngeneration. Vielleicht, weißt du, so, aber wir machen keine Fehler. So dieses, und es ist ja eine Mordsatmosphäre von der Offenheit und von der Freiheit für die Kinder dann, wo ich einfach auch dann mir schon vorstellen kann, dass das ganz viel auch in denen noch auslöst, ja. Wenn sie so eine Lockerheit bekommen, dann an die Themen dran zu gehen, gehen sie vielleicht nicht erst wie wir da mit 40 dran, sondern halt schon früher. Und dann ist es ja viel einfacher, auch nochmal Sachen, diese ausgetretenen Wege sozusagen umzulenken. Ja. Weil das ist nicht 50 Jahre eingetrampelt, sondern halt nur 15 oder sowas. Ja, mega cool.
Das macht so viel Verbindung auch möglich, ne? So viel Beziehung. Das auch, dass man auf einmal merkt, boah, ich spüre mein Kind und mein Kind vertraut mir so, ne? Und teilt sich mir mit. Und das ist so wertvoll, wirklich. Also, und das lohnt sich einfach dafür, echt zu kämpfen und selber innerlich zu gesunden. Auf jeden Fall. Ja.
Ja. Super. Ja. Hey, Sarah, vielen Dank für den kurzen Einblick in dein Buch und auch in diese ganze Thematik. Ich finde es mega cool und mega spannend und hoffe, dass viele von unseren Hörerinnen sagen, das ist doch ein Buch. Übrigens auch ein Buch, was man sehr gut verschenken kann zum Geburtstag von der lieben Freundin oder so. Da gibt man ihr wirklich wo sie dann dran kauen kann für eine Zeit. Und das finde ich immer auch ein schönes Geschenk, genau. Ja, also danke, super, dass du parat warst für das Interview jetzt hier.
Vielen Dank für die Einladung. Auf jeden Fall eine Freude, eine Ehre. Danke, dass du dein Einflussgebiet mir mich da rein eingeladen hast. Das war mal.
Sehr gerne. Ja, und euch, liebe Hörerinnen, sage ich einfach vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch immer wieder für euer Feedback, für eure Gedanken. Ihr könnt auch gerne zu der heutigen Folge, wenn ihr irgendwelche Gedanken habt oder Ergänzungen, könnt ihr euch immer gerne melden. Wenn du grundsätzlich sagst, solche Themen beschäftigen mich und du über 40 bist, dann möchte ich dich ganz herzlich einfach einladen für unser Halbzeitprogramm von Campus View, was wir da haben. Da beschäftigen wir uns 8 Monate lang mit solchen Themen und sind da wirklich viel am Aufräumen und wieder auch Ausblick machen in die Zukunft und Berufung finden und solche Dinge. Also wenn du sagst, ich würde eigentlich noch gern tiefer einsteigen und ich habe vielleicht nicht so das Umfeld, wäre vielleicht auch mal so ein Programm was für dich. Also da auch herzliche Einladung. Und dann sage ich jetzt bis in 2 Wochen und vielen Dank. Tschüss!